Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, mit dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit. Fragen, Antworten, Diskurse. In diesem Podcast schauen wir unter die Bühnenbretter der freien darstellenden Künste in Ost- und Mitteldeutschland. Was bewegt die freie Szene? Wie kann sie gestärkt werden? Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte Ost.
Es brodelt in Deutschland. BürgerInnen demonstrieren. Unsagbares wird nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt und die KünstlerInnen der freien darstellenden Künste sind zwischen Suchen und Sorgen, zwischen Trutz und Theater unterwegs. Und manche von ihnen schweißen sich zusammen, begeben sich und ihre Expertise in eine neue Versuchsanordnung, verlassen das Bewusste, die eigene Blase. Der Fonds Darstellende Künste hat in diesem Jahr bundesweit sogenannte Artist Labs ausgeschrieben, die sich mit Fragen der Publikumsgewinnung und Bindung beschäftigen sollten. Und zwei Artist Labs aus Mitte-Ost haben sich aufs Land begeben, einmal in Thüringen und einmal in Sachsen-Anhalt. Wie das alles zusammenhängt, klären wir gleich. Ich freue mich auf Annika Happig und Maren Barnikow vom Phoenix Theater Festival Erfurt und auf Sandra Bringer, Dramaturgin und Theatermacherin aus Halle. Hallo, ihr drei.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
So, jetzt habe ich ja schon einen ganz schön großen Bogen aufgemacht in meiner Anmoderation. Fangen wir mal von vorn an. Ihr seid alle Theatermacherinnen aus Mitte-Ost. Annika, du bist Schauspielerin und Festivalleiterin, kommst aus Sachsen-Anhalt, arbeitest viel in Thüringen und lebst in Berlin. Maren gehört ebenfalls zum Team des Phoenix Theater Festivals, lebt in Thüringen und hat in Hildesheim studiert. Und Sandra, du kommst aus Halle, hast in Esslingen bei Stuttgart als Dramaturgin gearbeitet und bist nun von Halle aus in ganz Sachsen-Anhalt mit politischen Bildungsprojekten unterwegs. Warst auch schon mal beim Radio und hast auch mal als Projektleiterin beim Bundesverband für die freien darstellenden Künste, kurz BFDK, gearbeitet. Jetzt sag doch mal, Brötchen, Semmeln oder Schrippen?
Ja, bundesweit Brötchen. Ich kann mich aber an die 80er in Sachsen-Anhalt erinnern. Mein Onkels Spitzname hieß Semmel. Ich bin auch bei der Semmel dabei.
Das finde ich gut. Ich mache weiter. Ich wandle ja immer zwischen vielen Welten. Du hast das ja auch gerade so schön anmoderiert. Ich arbeite ausschließlich in Thüringen, komme aber eigentlich aus Sachsen-Anhalt, wo Sandra gerade ist, lebe aber in Berlin. Und Maren sagt immer zu mir, Annika, du bist so eine Transitreisende. Und dazu gehört natürlich auch ein gewisses Vokabular. Und ich würde immer sagen, ganz selbstbewusst alles. Weil als Sachsen-Anhaltinerin sage ich Brötchen. In Berlin muss ich natürlich Schrippe sagen, weil sonst falle ich hier sowieso sofort auf. In den Thüringen mache ich das mittlerweile so, da sage ich immer Semmel, wenn ich nicht auffallen will, wenn ich einen schlechten Tag also habe und einfach so inkognito unterwegs bin. Und wenn ich aber Bock habe, das mal zu nutzen, dieses Nichtwissen, ja, dieses zu tun, ich weiß gerade nicht, worum es geht, dann benutze ich ganz bewusst Schrippe. Und dann passiert immer Folgendes, dass die Leute ganz erstmal so, hä, was, wie, wo, wer? Du bist aber nicht von hier. Nee, stimmt. Und das mache ich so, weil ich gerne ins Gespräch kommen will. Und das funktioniert meistens ziemlich gut. Das heißt, ich empfehle euch, das mal auszutesten, das mal bewusst einzusetzen. Und dann könnt ihr auch alles herrlich sagen, finde ich. Maren, wie ist das bei dir?
Na, meine Antwort auf die Frage geht ein bisschen zurück. Nämlich in meine Kindheit, in der mich meine Eltern sonnabends zum Bäcker geschickt haben, um Semmeln zu holen für 5 Pfennig und Brot für 93 Pfennig. Und dann bin ich nach Hause gegangen, das Brot war noch warm und habe natürlich erstmal das Rentstel aufgeknabbert.
Wir würden Kanten sagen.
Genau.
Der Brotkanten, lecker.
Gutes Bild.
Jetzt hat sich Maren zwar gekonnt drumherum gesprochen, aber ich mache mit Sandra jetzt an der Stelle erstmal weiter. Du hast ja 2022 die Projektleitung der Artist Labs vom BFDK übernommen, ne? Und in diesem Jahr selbst mit einem Team ein Artist Lab erdacht und auch geforscht. Was ist denn ein Artist Lab?
Sehr gute Dramaturginnenfrage. Ist die Frage, wie wir es aufspannen, ob ich jetzt die Materialmappe hervorhole oder Erfahrungsbericht abgebe. Annika, hat ja auch letztes Jahr schon Laborerfahrungen gesammelt. Das war sehr schön. Wir haben uns dadurch kennengelernt ein wenig. Ich versuche mal beides zu mischen. Und ich glaube, ich darf in den Raum werfen, dass die Frage, wie diese Frage zu beantworten ist, uns in der gesamten Zeit auch begleitet hat und eigentlich auch für ganz schön viel Reibung und Aufopferung und auch Versuche zu definieren, geführt hat. Denn ein Artist Lab ist, wie der Name schon sagt, ein Labor von KünstlerInnen, die in irgendeiner Form zusammen forschen. Künstlerische Forschung ist ein großes Stichwort, da kommt man bestimmt schon viel weiter. Im letzten Jahr, und das umspannte sowohl das Projekt, was ja vom Fonds Darstellende Künste ausgegeben ist, im letzten Jahr wie auch in diesem Jahr, dass wir eine Art Resümee oder Position beziehen, wie steht es um die freien darstellenden Künste in und nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie. Im letzten Jahr ging es eben um Arbeitsbedingungen, um künstlerische Positionen, um neue Formate, Digitalisierung. Und da forschen natürlich dann nicht beobachtende Positionen wie WissenschaftlerInnen und Kunsthistorikerinnen, sondern die Künstlerinnen selber und haben dann natürlich ganz eigene Methoden und Formate dazu. Und eine Methodenvielfalt ist ja immer toll. Und Künstlerinnen, die hoffentlich hierarchiefrei miteinander arbeiten, ist auch eine tolle Erfahrung. Das mal die positive Seite. In diesem Jahr war es verrückt, denn es ist eine Art Marktanalyse, wenn ich das mal so reißerisch in den Äther werfe. Denn die Künstlerinnen betrachteten ihr eigenes Gegenüber, wobei das auch schon wieder eine falsche Definition ist, auch in unserem Fall, nämlich Publika. Also die Personen, die sie erreichen, die sie involvieren und zu denen sie ja auch künstlerisch Positionen und Stellung beziehen oder die sie mit ihren Themen als Co-Kreateurinnen einbeziehen. Also letztes Jahr ging es um Arbeitsbedingungen und Format und dieses Jahr ganz stark um die Publika und auch die, die vielleicht noch nicht erreicht werden. Und ein Labor ist das, naja, was wir uns eigentlich wünschen, geschützte Räume, Zeit, nicht den Produktionsdruck eines Ergebnisses, aber eines Prozesses, der dann nachvollziehbar ist. Und ja, Annika, ich gebe dir das Wort bitte. Was kannst du noch ergänzen?
Nee, ich wollte mit dir oder mit euch eine Beobachtung teilen, weil das stimmt ja. Sandra war quasi die Projektleiterin von einem der Artist Labs, in dem ich dabei war, nämlich den Hybrid-Erwerbstätigen. Und ich weiß nicht, Sandra, erinnerst du dich noch, wie ich gestruggelt habe mit diesem Artist Lab, weil ich immer dachte, scheiße, wir müssen doch ein Ergebnis am Ende zeigen. Das wird doch hier alles nichts. Was machen wir denn hier? Ich habe das zusammen mit Johannes Lange gemacht. Wir haben uns quasi diese Lebensrealität von abhängig beschäftigt und freiberuflichen AkteurInnen, KulturakteurInnen angeschaut, die zwischen diesen beiden Welten wandeln. Und was ich am Labor so schwierig fand letztes Jahr, da war ich einfach als Künstlerin noch gar nicht so weit, dieses Abliefern, Ergebnisse, Produktionsdrang, Produktionszwang. Und ich muss sagen, ich bin total dankbar, dass ich da Sandra an meiner Seite hatte, weil die mich immer wieder beruhigt hat. Ich war beim Drehen zum Beispiel in Köln und Sandra hat mich richtig runtergefahren. Ich hatte so einen krassen Überforderungsmoment und wir haben uns, wie sie sagt, auch aneinander gerieben, dass es darum geht, du schreibst auf, woran du forschst. Du schreibst deine Fragen auf und es gibt nicht immer die Antwort, Annika. Und das hat mir total geholfen, um jetzt den Bogen zu den diesjährigen Artist Labs zu schlagen, dieses Jahr mit einer ganz anderen Brille und mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die diesjährigen Artist Labs zu starten, mit der Frage, genau, wer ist das Publikum, wer ist noch nicht da, was ist überhaupt Publikum, gibt es das Publikum, sind es nicht die Publika, und reden wir nicht nur bitte über, sondern auch mit. Und da sind wir, glaube ich, dann auch schon mittendrin in diesem Thema der Artist Labs 2023.
Jetzt habt ihr ja schon nochmal gesagt, dass der Fokus dieses Jahr auf Publikum bzw. Publika lag. Und Annika Maren, euer Lab war ja das einzige aus Thüringen. Habt ihr eine Idee, woran das liegt und womit habt ihr euch dann ganz konkret beschäftigt als Thüringer Artist Lab, Annika?
Also genau, also du sagst, wir waren das Einzige aus Thüringen, das stimmt auch. Und das ist so eine leidvolle Never-Ending-Story, die hoffentlich bald endet. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Wir tun alles dafür, dass das nicht so bleibt. Aber ich glaube, und dann würde ich auch gleich das Wort an Maren gerne übergeben, wir waren nicht sonderlich überrascht. Denn wir engagieren uns beide im Thüringer Theaterverband und wir haben uns auch die strukturellen Ursachen in Thüringen schon hoch und runter analysiert. Ihr habt da ja auch schon eine Folge zu gemacht, vielleicht können wir da nachher später nochmal drauf verweisen. Nochmal aber zur Erinnerung und ich vereinfache an der Stelle ganz stark, das müsst ihr uns nachsehen, wir haben ja nur 40 Minuten in diesem wundervollen Podcast. Die Probleme in Thüringen, und ich glaube vielleicht, da ähnelt sich auch ganz viel mit Sachsen-Anhalt, ich sehe das auch immer wieder, sind Abwanderung und Fehlen von Kreativen. Wir haben keine Kunsthochschule der darstellenden Künste. Wir haben kein Produktionshaus der freien darstellenden Künste. Wir haben eine extrem dünne Infrastruktur in allen Bereichen. lange Wege. Da kommt dann noch ganz viel anderes hinzu, aber den Vortrag, den spare ich mir. Thüringen, und das ist jetzt interessant, ist auch extrem reich an das, was manche als Hochkultur beschreiben. Und jetzt muss ich aber an der Stelle kurz mal einhaken für alle, die uns zuhören. Ich muss ein Missverständnis ausräumen. Ich liebe das Stadttheater, Leute. Ich bin Stadttheater sozialisiert. Das ist jetzt hier kein Diss. Wir haben in Thüringen Stadt- und Landestheater, Burgenschlösser und so weiter. Aber gleichzeitig wünsche ich mir eben auch die Aufmerksamkeit und auch eine verstärkte Kooperation der institutionellen Theater mit der professionellen freien darstellenden Künste in Thüringen. Denn, und jetzt beantworte ich deine Frage, Maren und ich waren zwar das einzige Artist Lab in Thüringen, aber wir sind bei weitem nicht alleine auf der Flur. Wir haben hochprofessionelle kulturschaffende Künstlerinnen und wir hatten das Privileg, mit einigen zusammenzuarbeiten und sie sowohl inhaltlich als auch finanziell mitzudenken und mit einbezogen. Aber es mangelt eben häufig an Zeit und Ressourcen für die Kolleginnen, solche Anträge dann auch noch zu wuppen. Die jonglieren irgendwie mit 8 Bällen. Ne? Ich meine, wir kennen das alle. Wir sind freiberufliche Künstlerinnen, Kulturakteurinnen. Wir alle jonglieren. In Thüringen ist es aber wirklich nochmal verschärft. Und dann sind die Kraftreserven am Ende einfach weg. Und da leidet dann auch der kollegiale Austausch. Oder, Maren? Ist das so okay beschrieben?
Ja, das ist gut beschrieben, Annika. Und führt erstmal dahin, an dem Punkt, von dem aus wir ins Lab gestartet haben, woran wir gearbeitet haben und was wir versucht haben abzubilden und zu beforschen. Also die Ausgangssituation war klar. Wir haben es mit einem im Bundesland weit verteilten Künstlerinnennetzwerk zu tun. Wir sind nicht nah beieinander. Wir haben wenige bis keine Orte, an denen wir zusammenkommen können und uns konzentrieren können. Und entsprechend sind auch die Publika in Thüringen ganz divers, jeweils an den Orten, an denen die Kolleginnen arbeiten, so auch wir beim Phoenix Theater Festival. Und die Frage war, wie bringen wir das denn jetzt zusammen? Und haben unsere Beobachtungen erstmal versucht zu schärfen und sind auf 4 Ausgangspositionen gekommen, die wir versucht haben, in ein Forschungsdesign zu packen und eine Matrix daraus zu bauen. Das heißt, wir haben 4 Kolleginnen, also mit 3 Kolleginnenstrukturen ein Netzwerk gegründet, mit dem Stellwerk Junges Theater in Weimar, die ein Publikum haben, das sie seit über 10 Jahren aufbauen und sich an junge Erwachsene richtet und Jugendliche und Kinder. Wir haben das Phoenix Theater Festival, das jetzt ins 4. Jahr geht, also vor 3 Jahren von null angestartet hat und kein Publikum hatte in der Landeshauptstadt. Wir haben das Avant Art Festival vom Thüringer Theaterverband, das versucht, die Amateurtheaterszene zu bespielen, die semiprofessionelle Szene und die professionelle Szene und sich als biennales Festival zweimal an ein Fachpublikum richtet, aber auch an das regionale Publikum, das es jeweils vorfindet. Es wandert durch Thüringen. Und wir haben Schloss Kannawurf, ein Künstlerhaus, Künstlerinnenhaus im Nordwesten Thüringens, die auch seit 2007 in einen Lehrraum gegangen sind und im ländlichen regionalen Raum das Publikum dort angefangen aufzubauen und zu bespielen. Und der Vortrag ist lang, ist aber, glaube ich, wichtig, um zu verstehen und abzubilden, womit wir es hier zu tun haben. Wir sind weit verstreut. Wir haben unterschiedliche Qualitäten von Publika. Und die Aufgabe bestand darin, das auch performativ oder eben forschend abzubilden, weswegen wir recht schnell zu der Ausgangsthese gekommen sind, wer in Thüringen Theater macht, muss mobil sein und muss sich bewegen können und das bestenfalls nicht nur über lange Strecken, Zugstrecken, Autostrecken, whatsoever, sondern vor allem auch im Kopf. Also was heißt es, in Thüringen Theater zu machen, wo es ganz viele Voraussetzungen nicht gibt, wie in der Metropole?
Danke euch. Ich gehe jetzt einmal zu Sandra, denn ich würde gerne, nachdem ihr jetzt vorgestellt habt, womit ihr euch inhaltlich beschäftigt habt, Sandra einmal fragen, erzähl doch mal von deinem Labor, euer Labor, Feste feiern. Wer waren denn deine LaborpartnerInnen? Du bist da ja nicht alleine unterwegs gewesen. Und was war denn eure Versuchsanordnung?
Ja, spannend, weil im letzten Jahr habe ich ja für den Bundesverband auf Verbandsebene Kollektive versammelt, die ein Labor mit ihren Themen bereichert haben und dazu Aussagen und Positionen gekommen sind. Dieses Jahr habe ich gedacht, ich möchte gerne Theaterschaffende versammeln und sie mit ihren direkten Erfahrungen als Theaterproduzierende befragen, dass wir uns untereinander austauschen und gleichzeitig aber ein neues Forschungsfeld aufmachen, das sich aber schon aus den Erfahrungen aus dem letzten Jahr gespeist hat. Denn wir haben uns viel schon mit ländlichen Räumen und Theaterarbeit in ländlichen Räumen beschäftigt und auch immer erstmal die direkte, hautnahe Erfahrung mit Demokratieverfall und auch Gewalterfahrungen beschäftigt im letzten Jahr. Und das sollte unser Lab so ein bisschen vereinen. Ich selbst, vielleicht steige ich so ein bisschen in so eine Erfahrungsbeschreibung ein. Ich bin 3 Jahre jetzt mit Figurenspielerin Julia Raab in Klassenzimmern unterwegs. Das war Corona-bedingt dankenswerterweise teilweise möglich, wenn die Schulen offen waren. Und wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Bis dahin, dass eine Schulleiterin sagt, schön, dass Sie da sind. Wir bieten Klassenzimmerstücke zum Teil zum Thema Justiz im Nationalsozialismus an und Jugend und Opposition in der DDR. Das sind sehr nahbare Erlebnisse und die ergänzen halt den Geschichtsunterricht. Und die Schulleiterin sagte, schön, dass Sie da sind, hier die Schülerinnen und Schüler. Ja, ich habe halt mit den Eltern zu tun, wie immer. Das sind Reichsbürgerinnen. Ich komme an die nicht mehr ran. Ich will aber die Schülerinnen und Schüler nicht loslassen. Das war eine berührende Erfahrung, weil wir kommen an und reisen wieder ab. Das ist natürlich eine sehr lose Erfahrung, hinterlässt aber ganz viel Wünsche. Trotz allem ist der Austausch geht ja dort weiter und die Arbeit. Und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe dann Künstlerinnen und Künstler getroffen, die zufälligerweise gleichzeitig irgendwie Premiere hatten mit Produktionen zum Thema Reichsbürgerinnen. Also Peter Fitzek und Der König von Deutschland habe ich hier gesehen mit von Fabian Rosonski, Sarah Mettner und der Gruppe Polyformers. Und Diana Wesser, die eine Community Artist ist aus Leipzig, hat sich mit den Baseballschlägerjahren und Ex-Punks oder immer noch Punk-MusikerInnen beschäftigt, die sie als Künstlerin auf die Bühne geholt hat mit der Produktion Wir kriegen euch alle. Und Carola Lehmann, die im Schloss Brühlin letztes Jahr schon ländliche Räume Mecklenburg-Vorpommern erforscht hat, zusammen mit Juliane Thorhorst, die das wiederum in Brandenburg auch mit DDR-Biografien in Workshops geleistet hat. Und so haben wir uns einfach mit verschiedensten Formaten und auch unterschiedlichen Kunstauffassungen, das ist total spannend, weil das auch natürlich ein Feld war, was wir bearbeitet haben, zusammengekommen ab Juli diesen Jahres und haben das Labor Feste Feiern bestritten. Feste Feiern hieß, unser neues Themengebiet oder unser neuer Playground waren Feste. Dorffeste, Stadtfeste, Vereinsfeste, Anglerfeste, ja, aber auch Feste der neuen Rechten, die wir untersucht haben, fast wissenschaftlich, auf ihre Bestandteile hin und dann zu fragen, was könnten darstellende Künste dazu beitragen, sind wir als Theaterschaffende ermächtigt, selber Feste in ländlichen Räumen zu veranstalten? Was können Feste zu Gemeinschaftsbildung beitragen? Und wie äußern sich vielleicht auch rechtspopulistische Tendenzen auf diesen Festen und Feiern? Ja, wir haben gedacht, sind die vielleicht von rechts unterwandert und müssen wir da nur gegenhalten? Das ist schon mal die erste These, die wir widerlegen mussten. Gegenhalten bringt gar nichts. Das ist natürlich ein wichtiges Zeichen, dass man sich politisch positioniert, aber um wirklich ja, Kommunikation zu öffnen, sind andere Mittel gefragt. Vielleicht kommen wir da im weiteren Gespräch darauf zurück. Wir haben jetzt 4 Monate in 4 verschiedenen Arbeitstreffen zusammen geforscht. Wir haben Hackathons durchgeführt. Wir haben auch eine Publikumsbefragung durchgeführt. Da hat sich erstaunlicherweise herausgestellt, es ist den meisten total egal, wer Feste und Feiern organisiert. Hauptsache, sie funktionieren und sind eine Bereicherung fürs eigene Leben, ja. Aber sie haben eben auch viele Chancen zu einem neuen Ich-Erlebnis. Das ist ganz schön, neben Essen und Trinken. Und da können die freien darstellenden Künstler auf jeden Fall ansetzen. Ja, und wir haben uns eben auch mit Rechten konfrontiert, kann man sagen. Obwohl wir uns trotzdem schützen wollten und mussten. Und das war so ein bisschen unser Themengebiet. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen einen Einblick gegeben. Wir haben dazu, das war nicht geplant, aber wir haben uns, weil wir gemerkt haben, wir sind jetzt kein Theaterkollektiv, sondern wir werden ein Netzwerk bilden, da wir ja auch dezentral arbeiten. Und wir haben uns dann mit Fiktionalisierung auch beschäftigt und der Idee, dass vor einem theatralen Ereignis ja auch schon etwas mit Zuschauerinnen und so passiert. Und wie wäre es, wenn wir jetzt als Institut für Festkultur, so haben wir uns genannt, auftreten und auch eine Art Mittlerposition beziehen? Der Name Institut für Festkultur, will ich vielleicht schon auch mal ein bisschen vorausgreifen, der lehnt sich an, das Institut für Staatspolitik, was hier in Sachsen-Anhalt in Schnellroda vor Halle-Saale den rechtsextremistischen Think Tank bildet, ja, die neue intellektuelle Rechte. Hier ist sie verortet und das ist auch ein bisschen ein Reibungspunkt gewesen und auch der Grund, warum wir unser Versuchslabor etwas anders aufgestellt hatten als ursprünglich gedacht. Punkt.
Sandra, ich muss was zurückfragen. Du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt die Erfahrung gemacht, Gegenhalten funktioniert nicht. Habt ihr eine Erfahrung gemacht, was funktioniert? Also habt ihr ein Learning, ein positives Learning aus euren Aktionen schon ziehen können?
Die neue Rechte ist einladender geworden und wir müssen untersuchen, was sie denn so einladend macht, sowohl bei ihren Festen und Feiern. Ein kleines Beispiel ist, dass wir festgestellt haben, diese Feste bieten oftmals einen kleinen Mehrwert. Neben Essen und Trinken steht da ein Büchertisch oder es gibt einen kleinen Workshop. Es gibt Angebote, sich auszutauschen und langfristig Bindung herzustellen. Das ist etwas, was dann die darstellenden Künste übernehmen könnten und müssten, ohne jetzt, wie Caroline Emke gesagt, ja, die Reparaturkolonne sein zu müssen, sondern eher zu sagen, aha, das können wir eigentlich. Ne? Sie spielen auch mit Fiktionalisierung, indem sie Bilder, Drohgebärden aufmachen, die wir widerlegen können und müssen. Und was funktioniert, das ist aber nur ein kleiner Teil der performativen Erlebnisse, dass wir an einer Gegendemo teilgenommen haben und ich mit Rechten ins Gespräch gegangen bin. Das ist etwas, das ist total legitim, es nicht zu tun. Die Linke, die Autonomen, die einfach sehr informiert sind und uns auch beratend zur Seite standen, tun das oft nicht, was völlig legitim und auch begründet ist. Wenn man es aber tut, dann kann man versuchen, eine Haltung einzunehmen, die einen selber ein wenig schützt und gleichzeitig die einen aber auch dazu bringt, mehr zu erfahren. Und ich habe in dem Fall erfahren, dass die Person, mit der ich spreche, heute ein gestandener neuer Rechter, ein Rechtsradikaler ist und vor 25 Jahren in linksintellektuellen Künstlerinnenkreisen unterwegs war. Und vielleicht das so als ganz verkürzte Erkenntnis, jede Person ist zu jeder Zeit seines Lebens verantwortlich und kann sich entscheiden, wo er politisch und sie politisch sich positionieren. Und die Chance ist da, dass es da Veränderungen gibt. Das ist nur eine Hoffnung.
Ich würde den Gedanken gern einmal mitnehmen und den Ball rüberspielen, nochmal zu Maren und Annika, weil ihr habt euch ja, habt vorhin angeteasert, beziehungsweise gesagt, eure These war, man muss mobil sein, sowohl im Kopf als auch rein faktisch auf der Strecke, wenn man in Thüringen unterwegs ist. Jetzt habt ihr gehört, was Sandra berichtet hat von ihren Erfahrungen aus dem ländlichen Raum mit ihrer speziellen Versuchsanordnung. Könntet ihr vielleicht nochmal bei euch näher ins Detail gehen, in die Tiefe, woran ihr diese habt? Konntet ihr eure These zu einem Fakt umwidmen und wie seid ihr dann konkret nochmal in die Inhalte gekommen, mit denen ihr euch beschäftigt habt? Ich gebe mal an Maren.
Ja, ich würde gerade gern ein Wortspiel aufgreifen, was du eingebracht hast, Sandra, nämlich die Festkultur. Und mal ganz weggehen von dem, was wir vielleicht in der ersten Konnotation verstehen, nämlich das Fest und die Feier, und auf eine zweite Möglichkeit gehen, nämlich das Feste und Statische. Und das gerne gegen rückanbinden oder gegenschalten zu unserer Ausgangsthese, nämlich der Mobilität und des Beweglichseins. Und damit hast du, auch wenn das nicht euer Institut für Festkultur, so meine Vermutung, versucht ist abzubilden und zu sein, aber hast, glaube ich, einen ganz wesentlichen Unterschied ins Spiel gebracht, den unter anderem Menschen, die sich am neurechten Rand positionieren, mitbringen, nämlich eine gewisse Statik und Unbeweglichkeit in ihrem Denken und Bilder anbieten und Dinge aufmachen, die eben genau eine Sache nicht sind, flexibel und offen und bereit, andere Perspektiven einzunehmen und andere Dinge zu sehen, die sich jenseits ihres eigenen Sichtfeldes bewegen. Und das Vertrackte daran ist, dass sie es schaffen, innerhalb ihrer Rahmen Angebote zu machen, die ganz ureigentlich bei der Kunst liegen und deren Kerngeschäft sind, nämlich Visionen stiften, Narrative prägen, Geschichten erzählen, die Identität von Menschen zu verhandeln und sie fragen, Leute, wo auf dem Weg haben wir euch verloren? Was ist euch geschehen?
Also erstmal muss ich sagen, Sandra, was du beschrieben hast, was ihr gemacht habt, so im Kleinen hat das bei uns auch stattgefunden. Und das hat auch nicht nur was mit dem ländlichen Raum bei uns zu tun gehabt, sondern wir haben etwas versucht, eine Kommunikation zwischen dem Stadt- und dem ländlichen Raum herzustellen. Weil das ist ja auch das große Thema, was wir heute haben, ne? Diese unterschiedlichen Sprachen zwischen dem urbanen Raum und dem ländlichen Raum. Das heißt, wir haben die Kolleginnen von Kannawurf nach Erfurt eingeladen und sind dann zum Beispiel ganz konkret in einen Stadtteil gegangen, den wir sozusagen architektonisch als Satellitenbaustadt verstehen würden. Wir haben uns mit SozialarbeiterInnen dort getroffen, mit denen wir bei Phoenix schon sehr lange zusammenarbeiten. Die hat unseren Kolleginnen eine Führung da durchgegeben und haben immer geguckt, okay, was sind denn da eigentlich die Probleme, was beschäftigt die Leute da und wer lebt da eigentlich? Sind auch mit den Menschen da vor Ort am Platz der Völkerfreundschaft ins Gespräch gekommen. Übrigens, ganz konkret, haben wir an diesem Ort beim Phoenix Theater Festival eine mobile Bühne hingeschickt, das Rumpelpumpe-Theater. Und das Wichtige dabei ist, bei solchen Momenten, ich muss mal kurz einen Nebenpfad eintreten, ist, dass wir da nicht nur hingehen, so wie Sandra das vorhin gesagt hat, mit den Klassenzimmerstücken, wir kommen als Satellit und wir gehen wieder raus. Das ist ja eine total wichtige Aufgabe und das muss auch passieren. Nur, wir müssen es schaffen, als Kulturschaffende Räume, Gesprächsräume langfristig offen zu halten. Und deswegen ist es super wichtig, wenn wir dann in den öffentlichen Raum gehen und das tun, was unser Kerngeschäft ist, was wir nämlich können, gute Geschichten zu erzählen, Vision, Unterhaltung, alles, das Ganze, die ganze Klaviatur abspielen, dann ist es super wichtig und dann würde ich jeden empfehlen, der uns gerade zuhört, verbindet euch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, verbindet euch mit dem Sportverein, verbindet euch meinetwegen auch mit PolitikerInnen der demokratischen Parteien, die euch unterstützen können mit Ressourcen und Materialien und versucht, ein Stadtfest auf die Beine zu stellen. Denn was wirkt, ist die Länge, die Ansprechbarkeit. Dann gibt es vielleicht 60 Minuten Ballertheater mit dem Rumpelpumpeltheater, Knallpuff-Peng, aber es gibt auch Menschen, die sind ansprechbar. Die sind da, die hören zu und die wollen mit dir ins Gespräch kommen. Und da hat Sandra schon recht, wenn du rechtsradikale Menschen hast, und wir haben das natürlich auch, nicht nur in Erfurt, sondern auch also in ganz Thüringen, ist das ein Thema. Machen wir uns mal nichts vor, es ist so. Wir wissen es alle. Wir haben es alle gelesen. Wir wissen, wer der Landrat in Sonneberg ist. Wir wissen, wer Björn Höcke ist und so weiter. Und das sind ja nur ein paar Partypeople, ne? Da gibt es ja noch viel mehr. Die haben die entsprechenden Tattoos, die haben die Codes, die haben die Klamotten an. Die kommen auch zu unseren Veranstaltungen. Wirklich, ganz ehrlich. Und die sitzen aber in der Regel mit ihren Kindern da. Und das sind doch die Menschen, das sind doch die Leute, die wir gerne erreichen wollen. Weil ich glaube, diesen rechtsradikalen Vater, den werde ich nicht mehr erreichen. Zumindest ist das nicht mein Ziel. Wenn ich mit ihm spreche, dann auf einer höflichen, sehr distanzierten, freundlichen, höflichen Art und Weise. Weil mir klar ist, dass ich ihn nicht überzeugt bekomme. Aber seine Tochter, die hat eine Chance. Und das ist doch das Interessante für uns. Und diese Plätze müssen wir belegen, auch in der Länge und in der Kooperation mit anderen Initiativen, Netzwerken, Vereinen und so weiter. Also das mal, um das ganz konkret zu machen. Und das haben wir im Artist Lab dieses Jahr gemacht. Das heißt, die Kolleginnen waren bei uns in Erfurt, dann sind wir aufs Schloss Kannawurf, wir sind in den ländlichen Raum, wir haben den Nazi-Bäcker gesehen, wir sind aber auch mit Frau Müller von nebenan ins Gespräch gekommen, wir waren im Stellwerk Weimar, haben irgendwie, das war total berührend, Jugendliche getroffen, die vielleicht mal Künstlerinnen werden wollen. Also wir haben mit unserem Publikum gesprochen. Auf eine ganz konkrete Art und Weise, nämlich eine Workshop-Reise, die das gegenseitige Besuchen, das gegenseitige Abstecken, Formate, das gegenseitige Formate entwickeln sein sollte. Zum Beispiel, weil Sandra, du hast vorhin gefragt, was habt ihr denn inhaltlich ganz konkret gemacht? Wir haben ganz oft eine Pop-Up-Kuration gemacht. Das heißt, die Kolleginnen vom Stellwerk, die haben gesagt, oh, und wir haben irgendwie Ideen, aber wie wäre es denn, wenn ihr jetzt das Stellwerk hättet und ihr habt diese Ressourcen, dies, was würdet ihr machen? Da haben wir gesagt, ja, dann würden wir das machen und das. Und dann haben die mitgeschrieben und wir auch in Erfurt, wir haben mitgeschrieben und daraus entstehen ganz konkrete Projekte, das kann ich euch aber mal sagen. Nämlich das, was ihr macht, Sandra, in Sachsen-Anhalt mit dem Institut für Festkultur, dieses Reframing, des Institutes für Staatspolitik? Für Staats, genau. Das Institut für Staats, das, was ihr sozusagen, ihr reframed das ja. Und nutzt das einfach so als Gegenpol. Das haben wir in Erfurt dann auch rausgefunden, dass irgendwer zu uns meinte, Mensch, ihr habt doch die Domstufenfestspielen, dieses große Opernding. Wie wär's, ihr macht mal die Plattenstufenfestspielen? Ja, klar. Und zack, was haben wir gemacht? Wir haben einen fetten Antrag an mehreren Stellen platziert, um nächstes Jahr die Plattenstufenfestspiele zu machen. Nämlich genau da zu stehen, wo normalerweise eben andere Leute diese öffentlichen Orte, wie soll ich das sagen?
Indem sie die Orte für sich beanspruchen und den Leuten genau das vor die Nase halten, was sie wollen und was sie ihnen glauben machen wollen, dass sie auch wollen. Und das sind ja genau diese Verlockungen. So, und jetzt sind aber wir da und machen da Kunst. Na klar, natürlich.
Das ist total schön, weil jetzt könnte ich dieses fiktionale Bild einer potenziellen Rumpelpumpe-Aufführung im Rahmen eines Festes vielleicht noch ergänzen mit den Formaten, die wir im Institut für Festkultur anbieten und die dann auch mobil und reisend sind, und die vielleicht eher allgemein zusammenfassend den Fokus wegnehmen von den Rechten, weil Täterinnen eine Bühne geben, gilt auch hier. Warum? Wir haben den Fokus auch hin zu denen, und das ist ein Zitat unseres wunderbaren Experten Bernd Stracke, hin zu denen, die Rasen mähen. Und da bietet sich in den Formaten vielleicht ergänzend so eine Art Jahrmarktsgefühl Formate an, die, wo Künstlerinnen auch ein wenig hinter dem Ereignis zurücktreten, ihre eigenen, sich selbst nicht in die Bresche werfen müssen, sondern Publika, und das ist der Bogen zum Labor zurück, selbst ins Tun bringen und die Orte, in denen sie leben, wirklich zu Protagonistinnen machen, indem man zum Beispiel neue Narrative, neue Geschichten erfindet und Sehenswürdigkeiten in den Fokus rückt und dann eben auch vielleicht den Nazi-Vater, von dem du gesprochen hast, Annika, einen Rollenwechsel zu ermöglichen, nur für einen ganz kurzen Moment, eine Fiktionalisierung des Nazis in diesem Augenblick auf einem Jahrmarkt. Danach kann er noch ein Bier trinken.
Danke, Sandra. Maren, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen, wenn ich das
richtig verstehe. Ich würde super gern Sandra ergänzen, weil ich total schön finde, was du gesagt hast, was uns umtreibt. Nämlich genau das, nicht immer diejenigen zu sein, die reagieren, sondern dahin zu kommen, was einzig zentral ist, zu agieren. Was sind wir denn? Wir sind AkteurInnen, sogar qua Berufsbezeichnung. Und das, was bestimmt, also ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass das auch ist, was Caroline Emke mit der Reparaturkolonne gemeint hat, eben nicht immer dem hinterherzurennen, was die Vorgabe von anderer Seite ist, sondern selber Dinge sichtbar zu machen und endlich mal darüber hinwegzukommen, immer nur den anderen Leuten, zum Beispiel von rechts, den Gefallen zu tun, deren Geschichten auch noch weiter fortzusetzen, zu verstärken, sondern unsere eigenen zu erzählen und das sichtbar zu machen, wofür Landstriche wie in Sachsen-Anhalt und Thüringen absolut sehenswert sind und was hier wirklich passiert. Das ist endlich mal dran. Wir haben eine Riesendringlichkeit, das nach vorn zu bringen. Und bitte nicht immer die anderen Jungs.
Vielen Dank, Maren. An der Stelle möchte ich auch gleich nochmal zu Annika abgeben. Denn ich freue mich, dass wir gerade die Bewegungsrichtung wechseln, was ihr euch ja auch auf die Fahne zum Teil geschrieben habt mit euren Laboren, ne, und das Umkehren der Verhältnisse, dass wir vielleicht auch in ein positiveres Narrativ rutschen, vielleicht auch jetzt schon hier in dem Podcast. Annika, jetzt du.
Mache ich unbedingt, aber eine Sache muss ich sagen, das ist, was die, was Sandra und Maren, das ist so gesagt haben, ist so klug. Wir müssen nicht über jeden Stock springen, der uns hingehalten wird. Wir müssen mit einer, ich wünsche mir da auch manchmal eine ganz große Klarheit und Ruhe und eine Fokussierung auf das, was wir nämlich können. Also das habe ich gerade zumindest verstanden, was ihr beiden gesagt habt, und das möchte ich zu 100% unterstützen. Aber die Bewegungsrichtung, von der du sprichst, das ist, glaube ich, ein Zitat von Maren. Und deswegen muss ich auch an Maren abgeben, weil das ist ein kluger Gedanke, den ich mir nicht aneignen werde.
Dann werde ich das Zitat nochmal in Gänze einmal sagen, was ich mir rausgesucht habe von euch. Maren, du hast in einem Interview Folgendes gesagt. Das Wechseln der Bewegungsrichtungen, das Umkehren der Verhältnisse, das ist die ko-kreative Praxis der freien darstellenden Künste Thürings. Was meinst du damit?
Ich würde noch mal gern dahin zurückgehen, was Annika beschrieben hat, wie die Situation sich hier in Thüringen die letzten Jahre verstärkt gestaltet hat, nicht ausschließlich, aber was eine große Tendenz ist, nämlich die Bewegungsrichtung der Abwanderung. Weg von hier. Und die spannende Frage, und das ist etwas, was auch schon lange wieder eingesetzt hat und was bitte noch viel, viel stärker passieren darf und soll, ist genau diese Bewegungsrichtung umzukehren und Leute hierher machen zu kommen, Leute einzuladen und die Menschen, die hier sind, dabei zu unterstützen, noch viel, viel mehr in ihr Tun zu kommen. Und das bedeutet, hier vor Ort zu wirken und hier Bewegungen zu initiieren und auch neue Bewegungsrichtungen vorzugeben. Wenn Züge abgefahren sind, dann sind die weg. Dann kann man das wirklich bedauern, dass man jetzt nicht in der nächsten 2,5 Stunden von Gera aus in Berlin ist und vielleicht cool im Deutschen Theater oder im Theaterdiscounter sich was anguckt. Es kann aber auch bedeuten, okay, jetzt bin ich hier gestrandet, vielleicht, aber was mache ich denn von hier aus und in welche Richtung bewege ich mich denn ab hier jetzt weiter und was gibt es denn hier? Und das ist die große Einladung, das als Chance zu verstehen und auch wieder das aufgreifend, was wir im Take vorher besprochen haben, nämlich gestaltend mitzuwirken. Und das ist das Co-Kreative daran, zusammen mit Kolleginnen, mit den Menschen und Initiativen hier vor Ort. Also das zu einer Stärke zu machen, unbedingt.
Ich hätte das wieder ganz konkret, eine ganz schöne Geschichte. Was wir erleben in Thüringen, und das haben wir aber jetzt erst, ist uns durch das Artist Lab so aufgefallen, dass es hier Menschen gibt, die Orte, also architektonisch, physisch verortete Gebäude, von einer negativen in eine positive Transformationsgeschichte umgestalten. Und das bedeutet ganz konkret, das Schloss Kannawurf war früher ein Schloss. Es hat eine ganz andere Funktion gehabt. Dann fahren da mal so ein paar Leute vorbei und sagen, Mensch, das ist ja cool, was passiert denn damit? Ja, nüscht, niemand will es haben. Cool, dann kaufen wir das mal, machen daraus einen Kulturort. Das heißt, sie geben ihm ein neues Leben und sie funktionieren ihn kreativ um. Stellwerk Weimar, das ist in einem Bahnhof. Das war früher ein Restaurant zu DDR-Zeiten. Ihr kennt diese Restaurants, die es überall gab. Metropa, ne? So hießen die, oder? Ja. Ja, genau. Da sind Leute hingegangen und haben gesagt, Mensch, was ist denn jetzt hier mit diesem großen, mit diesem leeren Bahnhofsgebäude? Ja, nüscht. Och Mensch, es ist ja ein super Produktionsort. Wollen wir daraus nicht ein Kinder- und Jugendtheater machen? Klar, machen wir. Das heißt, auch der wurde umfunktioniert von einem Restaurant und Bahnhofsgebäude zu einem Theater. Das ehemalige Schauspielhaus in Erfurt, das war früher originell natürlich ein Stadttheater. Heute wird es ein Kulturzentrum, was ganz viele Disziplinen vereinen wird. Ich meine, das ist doch erstmal ein irrer Vorgang. Das muss man sich mal überlegen. Und das sind Menschen, die wurden nicht gefragt, ob sie das machen dürfen. Die sind da einfach hingegangen, die machen das einfach. Die sagen, auswegen, einziehen, Kultur machen. Das ist, was die machen. Das finde ich einen, also das finde ich so berührend und das kann doch nur anstecken. Und das ist, was wir hier erlebt haben. Und ich sage immer dazu, das ist wie eine Herztransplantation. Diese Orte bekommen ein zweites Leben. Und das finde ich irgendwie eine ziemlich schöne Geschichte, die ich irgendwie gerne mehr erzählen möchte.
Sandra, lässt sich das auch auf Sachsen-Anhalt übertragen?
Ich möchte hier gar keine Grenzen ziehen. Mir fällt nur, also ich will jetzt nicht die Bundesländer, muss man glaube ich gar nicht vergleichen. Natürlich lässt sich das übertragen. Mir poppt sofort im Kopf auf, dass wir natürlich auch neurechte Strukturen untersucht haben, die genau das machen. In Wien-Rode die Anastasia-Bewegung, die den alten Gasthof wiederbeleben. Auch in Schnellroda ist der noch funktionierende Gasthof zum Schäfchen abhängig von diesen 4 Großveranstaltungen, die das Institut für Staatspolitik jährlich dort veranstalten. Also es ist eine wirtschaftliche und bestimmt auch sympathiegetragene Koalition mit rechten Strukturen. Unabhängig davon, dass wir hier nicht schaffen zu definieren, natürlich gibt es Unterschiede in Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und Rechten, wie wir sie benennen. Aber dieser Drive, den das Ganze hat und die Impulse, die gesetzt werden, sind erschreckend ähnlich. Also dass Kulturorte geschaffen werden, nur mit ideologisch-völkischen Hintergründen. Und das lohnt sich dann zu sagen, wir sind wütend, weil die unsere Mittel benutzen. Ja, ich würde das jetzt umkehren. Annika beschreibt Positivbeispiele in Thüringen, wo Kulturorte entstehen, wo man eben neben dem Erwerbsleben und dem Familien-Care-Arbeitsleben noch sich selbst anders erlebt in einer Gemeinschaft. Man kann Fantasie entwickeln. Und dass wir dann sagen, oh, wir müssen aufpassen, denn diese Energie, die Ideologie in dem Fall in diesen rechten Strukturen sind ähnlich. Und wir haben in Sachsen-Anhalt zahlreiche Orte, die ähnliche Brachen wiederbeleben. Und das bringt uns zu einem ganz neuen Thema. Wir sagen immer, Ost und West ist gar nicht, müssen wir gar nicht so mehr unterscheiden. Aber natürlich ist die Wendeerzählung, wie wir sie transportieren, ein ganz wichtiger Moment, den wir untersuchen müssen. Wie wird Wendeerfahrung oder wie werden DDR-Strukturen, wie sie einmal bestanden, auch diese Orte, die es ja, die direkt nach der Wende zu Brachen wurden, und auch Kultur- und Kunstzirkelkreise, die ja flächendeckend in der DDR betrieben worden sind, oft unter ja, Muss und Zwang und so weiter, aber es war eben ein reiches Kultur- und Kunstleben, dass das da auf jeden Fall mit reinspielt. Und wer nutzt diese Leerstellen jetzt? Das ist eine wichtige Frage.
Ich war gerade in Leipzig bei der Konferenz vom Ostbeauftragten Carsten Schneider, Ostdeutschland 2030, Heimat und Zukunft. Das war ein total interessanter Tag, aber so viel dazu, Sandra. Manuela Schwesig hat was ganz Wunderbares gesagt und ich zitiere sie: Wenn wir zwischen Ost- und Westdeutschland unterscheiden, dann heißt das nicht, dass wir eine Grenze aufmachen wollen, um uns abzugrenzen, sondern wir wollen unsere Besonderheiten einmal deutlich machen. Und die Besonderheit, die liegt auch für mich, also vielleicht nochmal zum Verständnis, ich bin ein Nachwendekind, ich bin 1989 geboren. Das heißt, ich habe die DDR nur noch 6 Monate meines Lebens durch die Muttermilch irgendwie mitbekommen. Aber natürlich durch meine Eltern und meine Großeltern, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Die sind da sozialisiert und geprägt. Und es gibt Geschichten, Umbruchserfahrungen, Identitätsverluste. Und ich möchte das gerne ernst nehmen und auch die Transformationsleistung der Ostdeutschen einfach mal anerkennen. Warum sagen das so wenige Leute? Was ist so schlimm daran, das zu sagen? Das ist eine enorme Leistung. Und das sehe ich an meinen Eltern, an den Eltern meiner Freunde, die von Arbeitslosigkeit wirklich, die waren zerfressen wurden. Und das anzuerkennen, dass sie sich da rausbuxiert haben und uns noch versucht haben, ein gutes Leben zu ermöglichen, also das bewegt mich echt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jemand anderes dissen möchte, weil er westdeutsch sozialisiert ist, sondern ich möchte nur, hab doch eine Sensibilisierung, so wie ich für euch eine habe, auch für unsere Geschichten. Und ich denke, das ist etwas, das wünsche ich mir auch, zuhören, erzählen, auch die Niederlagengeschichten, weil ich weiß, wir wollen immer über Wirtschaft reden und über die ganzen geilen GewinnerInnen-Geschichten. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, weil ich merke, das ist auch ein Thema, warum die AfD oder die neue Rechte oder Rechtsextreme, die holen sich diese Geschichten und klopfen den Menschen auf die Schulter und sagen, ich verstehe dich, das war scheiße, ne? Und so weiter. Und jetzt Kultur, Peoples, ran an Speck, holt euch diese Geschichten zurück, lasst sie uns erzählen, weil mein Vater will sie hören, meine Oma möchte sie hören, ich möchte sie hören, das ist ein Generationenthema. Let's go!
Ich habe ganz passend dazu, als hätte ich es gewusst, noch ein Zitat von Sandra dazu rausgesucht und würde gern dann tatsächlich auch direkt nochmal an dich abgeben, Annika, was deine Gedanken dazu sind. Und zwar, Sandra, du hattest auch gesagt, im Rahmen deines Artist Labs, deiner Laborarbeit: Wir haben erkannt, dass die AfD und die neue Rechte Mittel der Fiktionalisierung benutzten, um Wirklichkeiten zu konstruieren. Dieses Privileg ist ein Privileg der Kunst und nicht der Politik. Annika, was sind deine Gedanken dazu?
Sandra, jetzt geht's los. Du hast vorhin gesagt, du bist Dramaturgin und das sind natürlich ist die Sprache einer Dramaturgin. Das ist völlig berechtigt, aber ich übersetze das jetzt erstmal für meine Oma und für meinen Opa, die uns nämlich gerade zuhören, weil die verstehen natürlich nicht unser Fachgespräch und die verstehen auch das Zitat, glaube ich, nicht in dieser Gänze. Ich musste es mir auch erstmal auseinandernehmen und war bemüht. Mir ist das immer wichtig, viele Menschen mitzunehmen, deswegen korrigierst du mich einfach, Sandra, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber konkret bedeutet das für mich vielleicht, sage ich mal, 3 Beispiele, was die AfD macht. Vielleicht finden wir es darüber raus. Die AfD will zum Beispiel dem Handwerk eine Zukunft geben. Ja? Handwerkerinnen und Handwerker, das sagen die dann immer. Das wollen wir machen. Aber welche Lösungen bieten sie uns damit an? Bieten sie uns dafür an? Und was machen sie eigentlich dafür? Sie sagen, okay, nee, dann lasst uns doch mal alle abschieben. Menschen, die wir migrantisch lesen, Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die auch ausgebildete Handwerks- und Fachkräfte sind. Super Lösung. Wenn wir die alle abschieben, in Anführungszeichen, wer macht's denn dann? Wir haben einen Fachkräftemangel, Leute. Also das kann schon mal keine Lösung sein. Das kann auch nicht wirklich ernst gemeint sein. Das ist eine Lüge. Das ist ein Luftschloss. Zweitens, die AfD verspricht Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Finden wir doch alle gut, oder? Können wir uns jetzt hier alle drauf einigen? Ist doch erstmal eine super Idee. Möchte ich auch. Aber tatsächlich würden sie, wenn sie in politische Verantwortung wären, die Ticketpreise deutlich steigen lassen. Also nichts mit einem 9-Euro-Ticket, nichts mit einem 49-Euro-Ticket. Das geht erstmal richtig geil durch die Decke. Ist das die Solution? Ist das, was die Leute brauchen? I don't think so. Und so geht das immer weiter. Die ganze Zeit zum Beispiel Freiheit beim Renteneintritt. Ja, das wünscht sich die AfD, aber eine abschlagsfreie Rente soll es erst nach 45 Beitragsjahren geben. Ey Leute, will das irgendwer? Also das ist überhaupt nicht mehr, hat nichts mit unserer Arbeitsrealität zu tun. So, also das mal ein paar Beispiele. Und dann haben wir ja vorhin, und deswegen verkürze ich das jetzt, ganz viel darüber, über öffentliche Räume gesprochen. Ja, die AfD geht auf diese öffentlichen Räume, die geht auf die Plätze, macht Konzerte, macht Feste. Sandra hat das alles ausgeführt und die haben gelernt, Geschichten zu erzählen. Und das ist natürlich auch, was die Menschen brauchen. Die brauchen gute Geschichten. Ich will auch eine gute Geschichte. Aber das sind Märchen im schlechtesten Sinne, diese Geschichten. Ich habe es euch gerade gesagt, das sind Lügen, das sind Luftschlösser. Das ist eine angenommene Realität, die überhaupt nicht funktionieren kann. Und das sind auch falsche Versprechungen. Das sind große falsche Versprechungen, die damit verbunden sind. Und damit macht die AfD natürlich ein Identitätsangebot. So auf der einen Seite, ganz simpel und verkennt die Komplexität, in der wir leben. So, und jetzt kommen wir aber wieder ins, wir haben vorhin ganz viel Kerngeschäft gesagt, das Kerngeschäft der Kunst muss es sein, gute Geschichten zu erzählen, unser Handwerk auszupacken, Menschen Visionen zu geben. Und das ist etwas, das müssen wir natürlich jetzt hinkriegen und sagen, ey, das ist das Privileg der Kunst, gute Geschichten erzählen, Visionen erzählen und uns auch eine Zukunft kreieren über das Spielen, über das Darstellen, über das Sprechen, über die Musik, über die Performance, also alles, was uns gegeben ist. Und dieses Kerngeschäft, ich glaube, das ist, so verstehe ich das Zitat von Sandra, das dürfen wir uns nicht streitig machen lassen, von Menschen, die das nicht redlich meinen.
Ich würde super gerne ergänzen, was Annika hier schon so großartig ausgebreitet hat, nämlich, dass es genau dafür eine Infrastruktur braucht. Und also auch die Kunst kann natürlich sich das ganz einfach machen und kann, wie ihr das auch gesagt habt, Sandra, ein Fest veranstalten oder auf einem Fest mal erscheinen und dann sind die Leute wieder weg. Es braucht auch für uns Kulturschaffende dringend Verbindlichkeiten. Das heißt zum Beispiel, dass es Orte braucht, an denen wir auch bleiben müssen. Damit wir eben nicht, wenn es schwierig und holprig wird im ländlichen Raum, wieder abrauschen können, zurück in die große Metropole, wo es ganz einfach ist, sich irgendwie schon durch die Welt zu bewegen. Sondern, dass wir das ernst meinen, redlich sind, das bedeutet, mit dem übereinstimmen, was wir proklamieren. Und das heißt, hier sein, hier die Menschen hören, sich verbünden. Die Kunst kann definitiv nicht alles, die ist nicht die Antwort auf alles. Aber im Gefüge der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist sie ein ganz zentraler Punkt, die Unterstützung braucht aus der Wirtschaft, aus der Politik und auch da ein ko-kreatives Netzwerk ganz zentral mitgestalten kann und dafür auch Angebote hat und Ressourcen zur Verfügung stellen kann, die Menschen brauchen, wenn sie erschöpft sind, die Menschen brauchen, wenn sie Trost brauchen. Alle die Dinge, die uns umgeben, da ist Kunst zentral, aber allein kriegt sie es auch nicht hin. Das vielleicht auch nochmal zur Co-Kreation und zur Verbindlichkeit.
Danke dir. Und zeitgleich ja auch eine der größten Herausforderungen der freien darstellenden Künste. Sandra, was würdest du denn sagen? Was sind denn deiner Meinung nach weitere große Herausforderungen für die freien darstellenden Künste in Mitte-Ost?
Man merkt es an Maren und Annikas ergreifenden Plädoyers und Gedankenflüssen, dass es leider sehr viel Informiertheit braucht. Also wir leben in komplexen Zeiten. Die Chance für Kunst ist, Komplexität auch zu erfassen und sie zu reduzieren. Aber man muss sie auch erstmal anlassen. Also La pour la auf jeden Fall. Natürlich, das Ereignis Kunst ist ein Raum, der uns in eine Erlebniswelt entführt. Aber wir müssen leider uns stark informieren und positionieren und auch, aber dazu, und das ist ein Bogen zum Anfang, ist wunderbar geeignet, dass man sich vernetzt und auf das Wissen anderer aufbaut, sich mit Institutionen verbindet, mit Forschenden, die schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben, ja. für die freien darstellenden Künste in Sachsen-Anhalt gilt vor allen Dingen natürlich auch das gegenseitig Wahrnehmen und das Austauschen über das, was man produziert und erlebt. Denn auch da kann, egal ob es ein Produkt ist, was dann da steht, hinterher der Austausch ist total wertvoll, um vielleicht die Methodik und die Handschriften auch ja weiterzuentwickeln. Genau, was es braucht, ist Kontinuität, ja, auf jeden Fall, und Verbindung.
Also ich sag plus eins, es wäre jetzt Quatsch, das alles zu wiederholen. Vielleicht ein Fokus für mich wäre die vorhandenen Narrative stark machen. Und zwar damit meine ich zivilgesellschaftliche Initiativen, die schon da sind. Jeden Tag auf diesen Plätzen stehen die SozialarbeiterInnen, demokratiebildende Institutionen, Vereine, Verbände. Also für mich braucht das einen breiten Schulterschluss, raus aus der Bubble Kunst und rein in ein solidarisches Unterstützungsnetzwerk. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, nämlich Zivilgesellschaft. Wir brauchen jetzt echt Leute und Menschen mit Mut, die dabei helfen, das Unsagbare dessen, was wir gerade beschrieben haben, was möglicherweise auf uns zu rennt, läuft, nächstes Jahr in den Wahlen, diesem etwas entgegenzusetzen. Und zwar, damit wir nicht in ein Ohnmachtsgefühl kommen, damit wir nicht erstarrt sind, damit wir nicht fliehen, sondern ganz klar und stark und mutig dem was entgegenzusetzen. Das wird echt eine Herausforderung, und zwar für alle. Also wirklich alle Sektoren, wenn ich mal dieses Fachwort benutzen darf. Oma, damit meine ich zum Beispiel Erzieherinnen, damit meine ich die Menschen in der Automobilindustrie, den HandwerkerInnen, die Kunst, die und so weiter. Also damit meine ich alle Menschen.
Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann man an der Stelle gar nicht finden. Deswegen würde ich mich gern bei euch dreien bedanken für dieses wahnsinnig intensive, in mir ganz viele Gedanken aufmachende Gespräch. Ich hoffe, den Menschen, die das jetzt hören, geht es genauso. Ich möchte am liebsten mit euch noch 3 Stunden weitersprechen. Aber vielleicht machen wir das einfach beim nächsten Phoenix-Festival oder bei der nächsten Aktion, die Sandra macht. Vielleicht machen wir ein großes Fest in Sachsen-Anhalt und laden alle ein. Vielen Dank, ihr drei. Bis bald in Mitte-Ost.
Danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Nachrichten. Ciao.
Vielen Dank auch euch.
Danke für den Bogen, genau. Und das Netzwerk. War ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
Ich bin Betty Magel. Die Produktion hat Eva Morlang übernommen. Wenn ihr mehr über die Initiativen unserer Gesprächspartnerinnen erfahren wollt, dann findet ihr in den Shownotes die richtigen Links dazu. Und falls ihr das nicht schon getan habt, klickt auf Abonnieren, denn die nächste Folge Blackbox ist bereits in der Mache. Die wird ausnahmsweise ein Gastspiel. Eine Folge produziert und konzipiert von den KollegInnen vom Thüringer Theaterverband.
Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte-Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste und der Beauftragten für Kultur und Medien im Rahmen der Artist Labs 2023.